Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine Frau und ich freuen uns auch, wieder hier zu sein. Und mit dem Stress ist das nicht so schlimm. Man hat ja zwischendurch immer Zeit, bei den Autofahrten sich zu erholen. Und es geht ja immer durch nette Gegenden. Also wir haben heute diesmal wieder gestaunt, wie herrlich doch die Landschaft ist, in der Frau und ein Lied. Wir kamen aus Regensburg, waren vorher im Einsatz in Nürnberg gewesen und das ist jetzt gewissermaßen die dritte Station und dann geht es wieder nach Hause. Und als ich gestern im Hotel in Regensburg mal so das Gästebuch durchblätterte, in manchen Hotels gibt das ja im Flur dann aus und dann ist es ganz interessant zu sehen, was haben die Leute reingeschrieben, wie haben sie sich da verewigt und zwischen allen möglichen, mehr oder weniger belanglosen Grüßen stand dort der Satz einer Dame, auf der Schrift konnte man nicht genau sehen, wie alt sie gewesen sein mag, aber da schrieb sie, vielen Dank, es war sehr schön hier und wir wünschen denen, die das Hotel betreiben, vor allem Gottes Segen. Das ist erstaunlich. Und dann hatte jemand mit erkennbar anderer Schrift notiert, wer ist Gott? Wer ist Gott? Und als ich das las, reizte mich das natürlich. Und ich habe mir einfach daneben geschrieben, also mitten in diesen Gästebuchalltag hinein, Jesus Christus spricht, wer mich sieht, sieht den Vater. Und mit so einem Häkchen, weil kein Platz mehr war, etwas weiter unten auf der Seite noch notiert. Und er ist wirklich auferstanden und dann wird er frohe Ostern ausgezeichnet. Mal sehen wir das, wenn das nun alles lesen wird. Aber diese Frage, wer ist Gott, ist die Frage vieler, vieler Zeitgenossen. Auch wenn sie es nicht mal so offen zugeben. Und wir wissen ja nicht, mit welchem Tonfall diese Frage da in das Gästebuch hineingekritzelt worden war. Höhnisch vielleicht, wer ist schon Gott? Oder sehnsuchtsvoll, wer ist Gott? Wenn man es wissen könnte. Viele Menschen haben eine Sehnsucht danach, dass wenn es diesen Gott wirklich gäbe, wenn man sich auf ihn verlassen könnte, dass sie dann gerne wüssten, wer er wäre. Aber andersherum, viele Menschen, die zu diesem allmächtigen Gott kein persönliches Vertrauensverhältnis haben, fürchten sich auch eher vor dieser Möglichkeit, dass es Gott geben könnte. Denn wenn es Gott gäbe, dann müssten sie sich ja von ihm verantworten. Der berühmte Physiker Stephen Hawking hat vor einiger Zeit in einem Interview mit der Zeitschrift The Guardian höhnisch formuliert, der Himmel ist ein Märchen für Menschen, die sich vor Dunkelheit fürchten. Und einer seiner Kollegen, der Mathematikprofessor John Lennox, hat sich dann später in einem Vortrag vor britischen Parlamentariern mit Hawking auseinandergesetzt. Und er hat ihm Folgendes entgegengehalten. Er hat erstmal diesen Satz von Hawking zitiert, der Himmel ist ein Märchen für Menschen, die sich vor Dunkelheit fürchten. Und dann hat er gesagt, ich fühle mich versucht, ähnlich kurz zu antworten. Es ist genau umgekehrt. Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor Licht fürchten. Viele Menschen wünschen sehnlichst, dass es keinen Gott geben möge. Dass es niemanden geben möge, vor dem sie einmal am Ende antreten müssen, um Rechenschaft abzulegen für ihr Leben. Dass es niemanden geben möge, der eine Instanz ist, die darüber befindet, was wahr und was falsch, was gut und was böse, was richtig und was Irrtum ist. Möglichst, dass es keinen Gott gäbe. Dann können wir einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn ein Mensch dann anfängt zu ahnen, dass er möglicherweise doch mit einem Gott zu rechnen hat, dann kann es passieren, dass sein Unglaube in die Krise gerät. So berichtete es etwa C.S. Lewis, der berühmte Literaturwissenschaftler, auch aus Oxford, in den 60er Jahren verstorben, C.S. Lewis, dass er als Literaturwissenschaftler bis in seine 40er Jahre hinein total abgelehnt hätte, mit der Existenz eines Gottes zu rechnen. Und dann fing er an, die Evangelien zu lesen. Und bis dahin war man davon ausgegangen, dass seine Mythen, also irgendwelche tiefgründigen Geschichten, die aber letztlich Menschen erfunden hätten. Und als er dann anfing, die Texte selber mal gründlich mal zu lesen, dann merkte er als Literaturwissenschaftler, das könnten keine Mythen sein, was immer es auch sei. Die Texte sind einfach zu real. Da werden ganz alltägliche Dinge beschrieben, die man in einem Mythos niemals finden würde. Und je länger er die Texte las und las, sicher auch die Texte aus dem Markus-Evangelium, die wir in diesen drei Tagen miteinander studieren wollen, umso beängstigender wurde für ihn der Gedanke, dass es möglicherweise wahr sein könnte. Weil diese Texte den Geruch der Wahrheit verströmten, wie er später sagte. Sie waren einfach zu wirklich. Sie waren einfach zu real. So geriet der Unglaube von C.S. Lewis in eine Krise, die schließlich damit endete, dass er sich zu Jesus Christus bekehrt hat. Unglaube in der Krise. Aber es gibt auch die umgekehrte Situation und das ist ja das Rahmenthema für unsere drei Abende: Glaube in der Krise. Vielleicht kennen Sie das auch, was Manfred Siebert einmal in einem Lied so beschrieben hat. Gestern war mir alles klar und ich meinte mich schon ganz zu kennen, konnte anderen sogar viele Gründe für dein Handeln nennen. Sie merken, es ist ein Gebet, was Sie hier schreiben. Heute weiß ich gar nichts mehr, stehe inmitten von Gedankenscherben, deine Pläne sind zu schwer. Soll daran denn nun mein Glaube sterben? Gestern war mir alles klar, aber heute? Heute ist etwas passiert. Heute habe ich diesen lieben Menschen verloren. Heute ist ein Plan in meinem Leben zerbrochen, auf den ich meine ganze Hoffnung gesetzt habe. Heute hat mich ein Mensch enttäuscht, dem ich das niemals getraut hätte, wo ich sagte, der sagt immer, er sei Christ. Und wenn er dazu verletzt ist, dann der. Und dann passiert das. Heute weiß ich gar nichts mehr. Heute weiß ich plötzlich nicht mehr, wie ich die nächsten drei Wochen überstehen soll. Heute weiß ich plötzlich gar nicht mehr, wie ich durch das nächste Vierteljahr meine Familie durchbringen soll. Heute weiß ich plötzlich gar nicht mehr, ob ich in einem Jahr überhaupt noch hier bin. Und plötzlich bricht eine total unerwartete, krisenhafte Situation über uns herein. Und wir fragen, was ist real? Was ist wirklich? Ist Gott wirklich? Das, was ich immer meinte, ganz fest voraussetzen zu können für meine Existenz? Oder sind nicht all diese Dinge viel wirklicher, viel realer, die mir vor Augen stehen, die mich jetzt so überfallen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, ist nicht das die wirkliche Wirklichkeit? Und vielleicht kennen Sie auch solche Situationen, dass je weniger wir mit Gott rechnen, umso mehr uns diese täglichen Bedrohungen lähmen und bedrücken können und unseren Blick so auf sich ziehen, dass wir von morgens bis abends nur noch darum kreisen und den Eindruck bekommen, das ist die größte Wirklichkeit in meinem Leben. Vielleicht hat gerade deshalb Jesus eine Situation so herbeigeführt, wie wir das in unserem heutigen Text vor Augen geführt bekommen. Und ich darf Sie bitten, das jetzt aufzuschlagen. Vielen Dank für die gute Vorbereitung mit der Mappe. Also Lesechance auch für Leute mit Lesebrille, wie für mich. Ich habe trotzdem vorhin ja meine Brille mitgebracht. Eine dramatische Situation. Gehen wir gleich hinein. Markus 4, Abvers 35. Und am Abend desselben Tages, also des Tages, den Markus vorher geschildert hat, desselben Tages, an dem Jesus eine große Rede dort am See Genezareth gehalten hatte, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren, das wird hingehört. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, also Jesus, mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Es war so eine ganze Flotte, so eine ganze Truppe, die ihn da begleitete. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. entgegen. Und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, also die Jünger, die mit dem Boot waren: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Liebe Leute, in diesem Text, da sehen wir, dass die Jünger in ihrer Reaktion so reagieren, wie wir wahrscheinlich auch reagiert hätten. Sie sind uns gar nicht fern, da müssen wir nicht erst große Brücken bauen, bis wir in die Situation hineinkommen, auch wenn wir nicht unbedingt mit den Windverhältnissen des Sees Genezareth vertraut sind, sage ich gleich was dazu. Aber die Reaktion der Jünger ist ganz normal, sie ist völlig typisch, da können wir uns gut hineindenken. Wir alle haben mit einem angeborenen Unglauben zu kämpfen. Uns allen fällt es in bestimmten Situationen unheimlich schwer zu denken, dass Gott die Kontrolle darüber haben könnte. Und wir alle bekommen es mit der Angst zu tun, wenn unser Leben plötzlich bedroht ist oder das Leben von Menschen, die wir sehr lieb haben, wenn sie uns sehr nahe stehen. Und darum hat dieser Abend heute zwei Punkte, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Im ersten geht es um eine Furcht, die jeder kennt. Und im zweiten Punkt um eine Furcht, die jeder kennen sollte. Also erstens eine Furcht, die jeder kennt. Und zweitens eine Furcht, die jeder kennen sollte. Fangen wir mit der ersten an. Gehen wir schnell in diesen Bericht rein und am Abend desselben Tages. Also dieses Tages, an dem Jesus seine Gleichnisrede hielt, in Vers 1, lasen wir schon, also Sie können sich das Kapitel zu Hause nochmal richtig im Ganzen durchschauen. Und er fing abermals an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Das ist eine Situation, die wir in den Evangelien oft vorfinden, wegen der Menschenmenge, die ihn drängt, die zu dem Zeitpunkt höchst begeistert ist, weil Jesus massenhaft die Leute geheilt hat, weil er plötzlich Menschen neue Hoffnung gegeben hat, die bis dahin davon ausgingen, für den Rest ihres Lebens verkrüppelt oder blind oder in irgendeiner anderen Weise verarmt und hilflos vor sich hinzusiechen. Und Jesus heilt sie, er heilt sie in Mengen. Die Leute bringen ihre Spezies, die sie schon längst aufgegeben hatten, denen niemand medizinisch helfen konnte. Es gab damals sowieso ja noch nur wenig medizinische Möglichkeiten und sie bekommen neue Hoffnung und sie sind total fasziniert und viele von denen haben auch ganz andere Wunder Jesu noch miterlebt und sie wollen das mitkriegen. Bei den einen ist es Sensationsgier, bei den anderen ist es Neugier, bei einigen ist es Sehnsucht und Hoffnung und so drängen sie sich um ihn. Und Jesus lässt sich in einem Boot etwas abseits vom Ufer fahren und die Wasserfläche dient als Schallverstärker. Das war sozusagen sein Mikrofon. Also Sie sollen dann zum nächsten Mal vielleicht ein Swimmingpool hier einbauen. Dann brauchen wir dieses Mikrofon nicht, das wäre auch interessant. Und die Berge im Hintergrund erinnern an eine Szene wie in einem Amphitheater. Vielleicht kann man sich das vorstellen. Und so hat Jesus geredet. Und die Leute haben gehört. Und sie haben sicherlich zwischendurch auch darüber gesprochen. Und dann am Ende eines langen Tages, zieht sich Jesus mit seiner Truppe vom Westufer des Galiläischen Meeres, also des Sees Genezareth, wahrscheinlich waren sie irgendwo in Kapernaum. Einige von Ihnen haben vielleicht so die Karte Israels vor ihrem inneren Auge. Kapernaum liegt ja am Westufer des Sees, da waren die meisten Städte. Und Jesus hat sich mit seiner Truppe dann oft auf die andere Seite ans Ostufer zurückgezogen. Dieses Ostufer war deutlich weniger besiedelt. Und dieses Ostufer gehörte nicht mehr zum Herrschaftsgebiet des feindseligen Herodes Agrippa. Israel war ja damals eingeteilt in verschiedene Territorien, die jeweils so Provinzfürsten, so kleine Ministerpräsidenten an ihrer Spitze hatten. Und auf der Westseite, da herrschte in Galiläa der Herodes Antipas, der schon damals ein Feind Jesu war. Und so zogen sie oft an die Ostseite des Sees zurück. Und während dieser Überfahrt passiert dann, was wir gerade gehört haben. Markus berichtet das in seinem Evangelium, Matthäus und Lukas berichten es auch, jeweils im 8. Kapitel ihrer Evangelien, Matthäus 8, Lukas 8, die Berichte ergänzen sich sehr, sehr schlüssig, sehr, sehr plastisch, würde furchtbar das ganze Ereignis. Und wenn man die drei vergleicht, Markus, Matthäus und Lukas, dann fällt wieder auf, niemand liefert so viele Details. Niemand liefert so viele scheinbar nebensächliche Einzelheiten wie Markus. Und das hat seinen Grund. Markus ist ja eigentlich das kürzeste Evangelium, nur 16 Kapitel. Aber wir wissen von den Kirchenvätern, dass Markus der Assistent von Petrus gewesen war. Und Markus hat seine entscheidenden Informationen von Petrus bekommen. Und dieser Augenzeugenbericht, diese unmittelbare Dabeisein, und das bedeutet ja dann auch, dass man sich an Sachen erinnert, die vielleicht gar nicht so entscheidend sind für den Ablauf, aber die man so aufgefallen waren. Diese Augenzeugennähe, dieses prickelnd Direkte, das merkt man bei Markus mal wieder. Markus ist der Gewährsmann von Petrus. Hinter Markus sieht man richtig den Augenzeugen Petrus, der dabei war und der. Und das ist so großartig, der dadurch uns ja direkt in diese Situation mit hineinzieht. Offensichtlich hat Jesus sein Gut an diesem Tag gar nicht mehr verlassen. Hier in Vers 36, da steht, und sie nahm ihn mit, wie er im Boot war. Also wie er im Boot war, den ganzen Tag über sie die Rede gehalten hat, nahm sie ihn mit und sind mit ihm zusammen rübergefahren. Dieser ganze Flottenverband, weitere Mitarbeiter, vielleicht auch ein paar Schaulustige, die ihre Boote dann so um das Boot von Jesus herum gruppierten. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Und dann starten sie gemeinsam zum Ostufer und tja, erneut spielt dieses berüchtigte Galiläische Meer eine entscheidende Rolle. Sie müssen sich das genau ansehen. Und es erhob sich ein großer Wind, Vers 37, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Von einer Sekunde auf die andere ändert sich die gesamte Situation. Oberflächliche Bibelkritiker haben gesagt, wie soll auf so einem See plötzlich so ein Sturm kommen? Reine Erfindung. Damit beweisen diese Leute nur, dass sie von der Geografie und von der Meteorologie Israels keine Ahnung haben. Denn inzwischen kann man ziemlich genau erklären, warum es dort auf diesem See innerhalb weniger Minuten oder Sekunden zu lebensbedrohlichen Situationen kommen kann. Sie müssen sich das so vorstellen. Also ich bin kein Meteorologe, aber ich habe das bei Meteorologen, von Meteorologen gewissermaßen gelesen. Der Westwind kann wie ein Fallwind auf den See herunterstürzen. Und wir müssen wissen, dass der See Genezareth der am tiefsten gelegene Frischwassersee der Erde ist. Nämlich ca. 208 Meter unter dem Menschen. Also, der am tiefsten gelegene Frischwassersee der Erde. Das Tote Meer ist noch tiefer, aber es ist kein Frischwasser. Und hat extrem hohen Salzgehalt gewesen. So, und nun gibt es in diesem See Genezareth sehr komplexe Wasserschichtungen, Stratifikationen, sagt man. Und dieser See ist umgeben von Bergen, die im Westen, Nordwesten bis zu 450 Meter Höhe haben und auf der anderen Seite im Nordosten, Osten über 900 Meter Höhe. Das geht also dann in die Golanhöhen über. Jetzt können Sie sich das ein bisschen vorstellen, dazwischen liegt dieser See wie eine riesige Schüssel. 67 Kilometer lang und 21 Kilometer in der breitesten Stelle breit. 67 mal 21 Kilometer. Eine Schüssel, eine riesige Schüssel inmitten dieser Gebirge. Da kommen die Fallen. Die Wasserzufuhr erfolgt vor allem über den Jordan. Der Jordan, der weiter nördlich im Hermon-Gebirge entspringt, also im heutigen Libanon, und dann rauscht er aus einer Höhe von ca. 30 Meter herunter, um diese Schüssel beständig zu füllen. Das ist das Szenario. Ja? Er rauscht also herunter, füllt diese Schüssel, ein lebendiger See, eingebettet zwischen Mittelmeer, nur 50 Kilometer weiter im Westen kommt ja schon das Mittelmeer, und auf der anderen Seite dann die Wüste. So, und das alles schafft einzigartige meteorologische, klimatische Bedingungen. Man hat es immer wieder erforscht. Und es führt dazu, dass jemand, der stürmische Windverhältnisse sich auftürmen. Im Sommer sind es besonders die Scirocco-Winde vom Osten her. Im Winter sind es eisige, kalte Winde oft vom Norden und Nordwesten. Und man sagt, die gefährlichste Zeit dort am See Genezareth ist irgendwo zwischen November bis April. Dann kann der See zum brausenden Ungeheuer werden. Es türmen sich reißende Wellen. Und die Boote werden nur noch wie so Nussschälchen hin und her gewirbelt. Und Betroffene schildern immer wieder, wie plötzlich das passieren kann. Innerhalb kürzester Zeit. Wir müssen wissen, mindestens 7 der Jünger waren erfahrene Fischer. Also die hatten ihr Geld vorher vor allem mit der Fischereiwirtschaft verdient. Die waren ziemlich gut vertraut mit den Bedingungen dieses Sees. Und trotzdem sagen sie diese Bedingungen total aus. Am Anfang wirkt alles ganz harmlos, wie sie da vom Westen drauf fahren. Lukas benutzt in seinem Bericht ein Wort, das man am besten mit Segeln übersetzen kann. Das ist auch interessant. Lukas 8, Vers 21, so ergänzen die sich ganz wunderbar. Er schreibt, während sie segelten. Also am Anfang sah es sehr gut aus. Die Bedingungen waren günstig, sodass sie nicht rudern mussten, heißt das, sondern am Anfang konnten sie einfach die Segel setzen. Ideale Bedingungen, ruhige See, ausreichend Wind. Daran sehen Sie auch, wie detailliert die Informationen sind, die wir über die Evangelien zu diesen Situationen bekommen. Und man muss das wissen, Fischer hatten damals oft Vorrichtungen für beides an ihren Booten. Sie hatten sowohl Ruder als auch Segel. Man hat vor einiger Zeit so ein Boot gefunden, aus dem See Genezareth geborgen, und hat dann festgestellt, dass sich dieses Boot, mit dem man dann sowohl Ruder als er segeln konnte, auf die Zeit des Neuen Testaments datieren lässt. Und da passen nur 15 bis 20 Leute ein. Also so wird es auch mit dem Boot der Jünger gewesen sein. Das ist kein Märchen, was wir hier vor uns haben. Das ist ganz realistisch, wie uns die Fakten auch nochmal bestätigen, so gewesen. Und schauen Sie genau hin. Markus lässt uns bereitwillig hinter die Kulissen sehen. Wir gucken auf Jesus, der von der Erschöpfung des Tages offensichtlich schnell eingeschlafen ist, Vers 38, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Sogar dieses Detail mit dem Kissen, er schlief im Heck des Bootes auf einem Kissen. Das ist wieder Petrus' Originalton. Der hat es gesehen, der war dabei. Und hier in dieser Situation sehen wir die menschliche Seite Jesu, der als Sohn Gottes, als Gott selbst auf der Erde ist, aber der an bestimmten Punkten auch ganz menschlichen Begrenzungen sich freiwillig unterworfen hat. Er bekommt Hunger, er kann Schmerzen leiden, er weint Tränen in traurigen Situationen und er ist erschöpft. Und in dieser Hinsicht war er von seinen Jüngern nicht zu unterscheiden. Es steht so schön in Vers 36, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Wie er da war, sie nahmen ihn mit. Und während Jesus schläft, bricht dann der Wirbelsturm über die Bootsfahrer herein. Das können wir uns jetzt vorstellen. Es ist ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Lukas 8 sagt, da fiel ein Sturmwind auf den See. Und Lukas verwendet dort das griechische Wort Katabainum. Das heißt, er sapste herab, der Sturmwind. Wie aus einem Tunnel brausen Winde heran, peitschen über die Oberfläche. Das Wasser tritt über die Planken. Und es passiert genau das, was jeder galiläische Fischer, der sich ein bisschen auskannte, am meisten fürchtet. Und Matthäus richtet es auf und er schreibt wörtlich, und siehe, ein großes Erdbeben entstand auf dem See. Er verwendet da das Wort, was wir auch kennen, Seismos Megas. Ein großes Erdbeben entstand auf dem See, sodass das Boot zugedeckte wurde von den Wogen. Jesus aber schief. Und jetzt können wir uns hier noch vorstellen, wie die Wellen an die Küste donnern und zurückschlagen und erneut kollidieren und so dieses Inferno aus Wasser entsteht und mittendrin die Männer, sie klammern sich an das Schanzendeck, sie kämpfen verzweifelt darum, den Bug irgendwie unter Wasser zu halten. Und in diesen Momenten erpackt sie die erste Art von Furcht, die wir alle auf die eine oder andere Weise kennen, die uns packt, wenn wir wissen, wenn wir nicht mehr wissen, wie uns von dir geschieht. Das ist die Furcht, die jeder kennt. Eine hilflose Furcht. Und er war hinten im Boot Furcht und schlief und sie lenkten ihn und sprachen sie: Meister, fragst du nicht danach, dass sie umkommen? Und Jesus sagt es dann nochmal in Vers 40, warum seid ihr so furchtsam? Jetzt erinnern sie sich an diese Situation. Und dann werden sie vielleicht merken, wie kurz gesprungen dieses Gedicht ist, was so teilweise in christlichen Kreisen kursiert. Da heißt es: Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Und dieses Gedicht, das erweckt so den Anschein, naja, Gott sorgt für die Hafenbedingungen und wir können dann fromm navigieren. Segel und Steuer sind euer, wir haben alles ganz gut in der Hand und wenn wir schön fromm sind und an unser das so halten, was man so allgemein so weiß, dann schippern wir unser Lebensschiff schon so einigermaßen sicher durch die Wellen. Die Jünger, überlegen Sie mal, die Jünger in dieser Situation hätten über diese Verse nur müde lächeln können. Als wir auf das Gegenteil gehen. Segel aber und Steuer sind euer, eben gerade nicht. Segel und Steuer sind euer, von wegen. Segel und Steuer bringen euch überhaupt nichts mehr, wenn die Wellen und der Sturm und das Inferno euch hin und her schmeißen. Längst haben die Stürme das Boot führungslos gemacht. Und genau an diesem Punkt sitzen wir mit den Jüngern in einem Boot, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben unser Leben hier nicht mehr. Wir haben es nicht in der Hand. In Regensburg haben wir am Abend vor meinem Dienst dort Freunde besucht, ein Arztehepaar, der Kardiologe, sie Gynäkologin, und vor kurzem Zähne bekommen. Und es war ganz knapp. Es war ganz knapp. Eine der beiden kleinen Mädchen. Es war auf Messerschneide, ob sie überlebt. Es war Gefahr für die Mutter, die genau wusste, was da geschah. Sie war Gynäkologin. Sie merkte, wie diese Krise kam. Und sie sagte: Nein, ich hatte keine Angst, aber du musst jetzt beten. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir haben nicht mal eine Geburt in der Hand. Und selbst wenn wir zwei Mediziner sind und alles wissen, wir haben es nicht in der Hand. Und wenn schon ein Seglerspruch hierher passt, dann wahrscheinlich eher dieses bekannte Stoßgebet: O Herr, deine Wasser sind so groß und mein Boot ist so klein. Das ist die Situation, das gilt ja als Old Brenton's Fisherman's Prayer. Dieses Gebet stand auf dem Schreibtisch von John F. Kennedy, dem früheren amerikanischen Präsidenten. Und John F. Kennedy sorgte dafür, dass jeder neue Marinekapitän der US Marines diesen Spruchbereich bekam, damit sage ich nicht schnell, ich kenne die Christen, aber es ist interessant, dass ihm dieser Spruch so auffiel: Oh God, my sea is so great and my boat is so small. Deine Wasser sind so groß und mein Boot ist so klein. Und genau so erleben wir es auch. Und die Jünger werden gepackt, sie werden mitgerissen von den Umständen, dass sie alles zu vergessen scheinen in dem Moment, was sie mit Jesus erlebt haben. Panik schnürt ihnen die Kehle zu und sie schreien wild durcheinander. Markus berichtet, sie sagen: Lehrer, kümmern Sie sich nicht, dass wir umkommen. Bei Lukas schreien sie: Meister, Meister, wir kommen um. Matthäus: Herr, rette, wir kommen um. Also Lehrer, Meister, Herr, sie haben alles durcheinander geschrien, was sie von Jesus wussten. Aufgescheuchtes Stimmengewirr, Todesfurcht, natürlich. Und dann mischt sich in ihren Ärger und in ihre Angst auch Anklage. Haben Sie das gehört? Und er war hinten im Boot und schrieb auf einem Kissen und sie weckten ihn und sprachen sie: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Sie zweifeln offenkundig an seiner Fürsorge. Sie beschuldigen den Sohn Gottes der Unbarmherzigkeit und der Rücksichtslosigkeit. Ist jetzt völlig egal, was hier mit uns läuft? Wie viele dieser Klagen ausgesprochen oder nur im Herzen gedacht, muss sich der allmächtige Gott bis heute von uns Menschen anhören. Fragst du mich danach? Guckst du einfach zu? Stört dich das gar nicht, was hier mit uns läuft? Guckst du denn weg? Man wirft ihm vor, sich nicht um die Menschen herum zu scheren, als hätte er nicht schon unendlich viel getan, um seine Liebe zu beweisen, um seine Geduld zu beweisen, um den Jüngern sein Erbarmen zu beweisen. Liebe Leute, kann es das auch passieren, dass wir manchmal unseren Blick so ballen lassen von den Umständen, dass wir ihn wegziehen lassen von Jesus. Das Brausen des Sturmes übertönt irgendwie die Stimme Jesu, sagen wir die einen. Und noch etwas, diese reale Szene, die sich ja so wirklich zugetragen hat, die hat für uns alle zugleich ein gleiches Charakter. Sie sagt uns nämlich, du kannst Jesus im Boot haben. Du kannst mit Jesus unterwegs sein und trotzdem in bedrohliche Stürme kommen. Und glauben Sie nicht, wenn Ihnen jemand erzählt, sobald Sie Christ würden, würde alles easy. Und Sie würden sich Tag für Tag nur noch wie auf Wolkenschäden bewegen und alle Probleme würden sich in nichts auflösen. Und plötzlich liefe alles wie geschmiert. Dann wäre Jesus nichts anderes als ein Anfänger von Handeln, der mit einfachen Versprechen die Leute einfach hinter sich herzieht, die es leichter haben wollen. Glauben Sie das nicht, glauben Sie es niemand, der Ihnen so etwas erzählt, das ist einfach nicht wahr. Und das steht auch nirgendwo in der Bibel. Man kann Jesus im Boot haben, man kann mit Jesus unterwegs sein. Und trotzdem in bedrohliche Stürme hineinfahren, manchmal gerade in bedrohliche Stürme hineinfahren. Und Petrus, der dem Markus das gewissermaßen in die Finger diktiert hat, Petrus hat das später begriffen. Und 30 Jahre später schreibt Petrus dann in seinem ersten Brief, 1. Petrus 4, Vers 12, also in dem ersten Brief von Petrus, der uns in der Bibel erhalten geblieben ist, da schreibt er, ihr Lieben, lasst euch durch, also an Christen, die gerade unter Druck sind, weil sie verfolgt werden, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, als widerführe euch etwas Seltsames. Er hätte genauso schreiben können, lasst euch durch die Stürme nicht irritieren, die euch zurzeit angreifen, als ob das was Außergewöhnliches wäre. Es ist nichts Außergewöhnliches. Und wahrscheinlich hat er sich dann auch in diese Szene, auf dem Seele dieser erinnert. Lass nicht zu, dass das Brausen des Sturmes die Stimme deines Herrn übertönt. Und dann reagiert Jesus, Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und er begibt es. Und es entstand eine große Stille. Unfassbare Situation. Und die Jünger bekommen das ja alle hautnah mit. Alles gemerkt. Jesus schreit nicht in den Sturm hinein. So, Sturm, jetzt sei doch mal still. Jesus zelebriert kein Ritual, dass er irgendein besonderes Zauberspiel davor führt. Jesus beschwört erst recht nicht die Mächte der Natur. Das hat er nicht nötig. Aber was macht er? Jesus spricht ein Machtwort. Er steht einfach, er befahl den Wind und er sprach zu dem Meer. Er sagt, wo es lang geht. Er sagt, du bist jetzt still. Und das Wort, was da im Griechischen steht, das meint, er weist mit Strenge zurecht. Er sagt, jetzt bist du still. Und dann, der Herr braucht dafür keine grammatische Formel. Im Griechischen sind das nur zwei kurze Wörter. Siopa, Pethimo, so. Schweig, Fischen. Und was passiert? Da legt er sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er legt er sich und es entstand eine große Stille. Arthur Crowley, der vor kurzem verstorbene Theologe aus Florida, hat es so geschrieben. Jesus beherrschte die wütenden Naturgewalten in den Klang seiner Stimme. Wir lesen hier nicht, dass er betete. Er bat nicht den Vater, ihn aus dem Aufruhr zu retten, sondern er griff direkt in die Situation ein. Er sprach einen Befehl aus, einen göttlichen Imperativ. Und im selben Moment gehorchte die Natur. Der Sturm hörte die Stimme seines Schöpfers. Die Wasser erkannten den Befehl ihres Herrn. Der Wind hörte sofort auf. Kein Lüftchen war mehr zu spüren. Der See wurde wie Glas ohne die geringste Kräuselung. Verstehen Sie? Ein Machtwort von mir. Und Sie können das mal vergleichen, wie mühelos Jesus seine Heilungswunder tat. Es gibt ja heute manchmal so Pseudo-Heilungsveranstaltungen, wo rumgeschrien wird, wo man manchmal hineinkommt, die Leute ziehen dann an den Beinen der Kranken, damit die etwas länger werden oder sonst was. Das haben sie bei Jesus nie. Jesus heilt souverän von einem Moment auf den nächsten. Er spricht einfach ein Machtwort. Er ist der Schöpfer. Und Sie sehen das hier in der direkten Begegnung mit den Elementen. Da tritt fast noch eindrücklicher als bei den Heilungen die Macht Jesu noch überwältigender, noch unfassbarer hervor. Er ist der Schöpfer. Schweig und verschüttet. Und das nehmen wir auch. Wenn Sie diesen Bericht vielleicht schon eingewöhnlicherweise von Kindern an kennen, dann werden Sie Kindergottesdienst hören. Das ist Ihnen so vertraut und so gewohnt, dieser Bericht. Es entgeht uns leicht, wie dramatisch das ist, was hier passiert. Wie unerhört, wie unvorstellbar. Er ist der Schöpfer. Und einige haben sich möglicherweise an entsprechende Stellen im Alten Testament erinnert. Und wenn ich in dieser Situation dann schon später, wo genau diese Macht beschrieben wird, diese Macht, den Sturm zu beherrschen, und schon im Alten Testament ist deutlich, diese Macht hat nur Gott, Psalm 65 zum Beispiel, ab Vers 7. Wenn du die Berge festsetzt in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, wenn du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, das Entsetzen wir an den Enden wohnen vor deinem Zeichen. Denn du stillst das Brausen des Meeres. Oder ganz ähnlich in Psalm 89, Vers 9 und 10. Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Und jetzt kommt die Begründung. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillst deine Wellen, wenn sie sich erheben. Psalm 89, Vers 9 und 10. Und Sie können auch noch, haben jetzt nicht die Zeit, 207, lesen ab Vers 21, wie das geschrieben wird. Und ich denke, bis dahin, niemals zuvor hatte Jesus in dieser Deutlichkeit bewiesen, dass er der Schöpfer ist. Und wir sehen das. Derselbe, der eben noch müde auf einem Kissen schlief, ist der Schöpfer, der seinen Werken gebietet. Derselbe, der sich als, stellen Sie sich das vor, als Säugling in eine Futterkrippe legen ließ, beherrscht die Natur souverän. Derselbe, der in wenigen Wochen von jüdischen Theologen verhöhnt und von römischen Soldaten gefoltert werden wird, ist der König der Welt, der einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Ich denke, niemals zuvor hatten die Jünger sich das so gut vorstellen können wie in diesem Moment. Und dort mitten auf dem brodelnden See Genezareth, da verstehen wir plötzlich noch viel realer, noch viel direkter, noch viel wirklicher, was das Neue Testament an anderen Stellen von Jesus sagt, wenn es sagt, dass er der Schöpfer ist. Zum Beispiel das Johannesevangelium, erstes Kapitel, wie fängt Johannes sein Evangelium an? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wird klar, dass er damit Jesus meint. Und dann die zweite Vers 10, wird genau hin. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Johannes 1, Vers 10. Und Paulus wird das später aufnehmen, in Kolosser 1, Vers 16 zum Beispiel. Und er wird bei Jesus sagen, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1, Vers 15 und 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare. Er ist der Schöpfer. Er hat alle Macht. Und er beweist das in dieser Situation, wo er die Jünger aus höchster Lebensgefahr mit allen Machtwort souverän herausfindet. Und jetzt spätestens werden die Jünger immer wieder erleichtert gewesen sein. Doch etwas geschockt zwar, aber auch glücklich und dankbar, weil Gott ihnen so wunderbare Rettung geschenkt hat. Doch hin. Mit nicht den Dingen. Wie geht es weiter, nachdem sie gerettet waren? Vers 41. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist wer, auch Wind und Meer sind die gehorsam. Und wissen Sie, was auffällig ist an dieser Formulierung? Ihre zweite Furcht ist noch viel größer als Ihre erste. Jetzt wird es richtig deutlich unterstrichen, Sie fürchteten sich sehr. Und jetzt können wir das nachvollziehen. Der Jesus auf dem Kopfkissen, von dem hatten Sie auch Respekt. Aber den empfanden Sie nicht als Bedrohung. Wovor fürchten Sie sich denn jetzt, fragen wir. Der Sturm ist unterstanden, die Lebensgefahr ist doch vorbei. Und Sie fürchteten sich sehr, steht hier sogar. Und sprachen untereinander, wer ist der? Warum fürchten Sie sich so sehr? Sie ahnen, dass der heilige Gott Ihnen in Jesus nahe gekommen ist. Das Erste, was wir betrachtet haben, ist die Furcht, die jeder kennt. Diese hilflose Furcht, die uns überfällt mit der Not. Aber das Zweite, was wir jetzt hier sehen, ist die Furcht, die jeder kennen sollte. Die Jünger erkennen plötzlich Jesus in seiner ganzen Fremdheit, in seiner Hoheit, in seiner überlegenen Macht. Und sie können nicht flüchten. Sie haben Jesus im Boot. Sie sind zu nah an ihm dran. Ihnen wird in dieser Situation erschrocken bewusst, wir haben Gott im Boot. Und sie merken, dass sie sich vor Jesus rechtfertigen müssen. Sie merken, dass sie ihm das eigentlich schulden, glauben. Glaube heißt ihr persönliches Vertrauen, dass er Gott ist und dass er treu ist und dass man sich auf ihn verlassen kann. Und erst jetzt schon. Schauen Sie genau hin, erst jetzt, nachdem Jesus dem Sturm und dem Meer befohlen hat zu schweigen, erst jetzt weist Jesus seine aufgeschreckten Jünger behutsam darauf hin. Nur mit einer Doppelfrage, die er ihnen stellt. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch nicht glauben? Matthäus lesen wir, dass er uns auch gesagt hat, oh ihr Kleinwagen. Und wir sehen, die Jünger werden mit der Situation nicht fertig, obwohl ja eigentlich die Gefahr jetzt äußerlich gebannt war. Hier steht sie aber fürchtet und sie sehen und sprachen untereinander, wer ist der? Wer ist der? Auch Wind und Meer sind die Gehorsam. Und ich denke, jetzt können wir klar sehen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass die Jünger sich hinterher noch mehr fürchten, als sie sich in der äußeren Not gefürchtet haben. Und ich weiß nicht, ob die Jünger vorhin auch schon kennengelernt haben. Wer ist der? Der Grund ihrer Furcht ist die Autorität Jesu. Ist die Macht Jesu. Ist, dass sie plötzlich nochmal deutlicher vor Augen geführt haben, wir sind nicht einfach der nette Herr Jesus, der sich um deine Bewegchen kümmert. Macht er auch, ja. Aber er ist Gott, er ist der Schöpfer, er ist der Heilige. Wer ist dieser? Und kurze Zeit später werden sie dann nochmal in einen Sturm geraten und dann werden sie sich selbst die Antwort geben in Matthäus 14. Sie werden sagen, du bist Gottes Sohn. Das werden sie in dieser Situation möglicherweise auch schon gedacht haben. Aber die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er bei ihnen im Boot ist, ist für die Jünger zunächst kein Grund zur Erleichterung, kein Grund zur Freude, sondern zur Furcht. Nochmal Arthur Brown. Er schreibt, in der Macht Jesu begegnete ihnen etwas, das sie noch mehr fürchteten als die Naturgewalten. Sie erkannten plötzlich, dass sie in der Gegenwart des Heiligen standen. Es ist eine Sache, bei einem Seeling ums Leben zu kommen, aber es ist etwas anderes, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und eben, das ist die Furcht, die jeder kennen sollte. Heilige Furcht. Heilige Furcht beginnt da, wo ein sündiger, endlicher Mensch merkt, wo er vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ahnt, wie das zum ersten Mal aufgeht, wie fremd und wie heilig und wie überlegen und wie völlig anders Jesus ist. Du passt nicht zu Jesus. Und ich auch nicht. Und dass man diesen bedrohlich anderen Jesus nicht entkommen kann. Du kannst ihn nicht entziehen. Du kannst sonst wo hinlaufen und dich verstecken in den letzten Winkel deiner Gartenlaube. Aber du kannst Jesus nicht entziehen. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass er uns irgendwie nahe ist und dass wir uns seinen Anspruch nicht entziehen können. Weil Jesus Christus der Richter ist, der das letzte Wort über jeden Einzelnen von uns sprechen wird. Egal, ob ich in dieser Stühle sitze oder ich hier vorne, jetzt gerade an diesem Pult. Er ist derjenige, der das letzte Urteil über jeden Einzelnen von uns sprechen wird. Paulus hat das in seiner großen Rede gesagt, in Athen auf dem Areopag, wo er eine riesen Diskussion führte mit den Philosophen jener Tage und dann darüber berichtete, wie er Jesus kennengelernt hatte. Und dann sagt Paulus, Gott hat einen Tag festgesetzt, Apostelgeschichte 17, Vers 31, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, dadurch, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, hey, ihr Athener, ihr könnt lange diskutieren, ihr könnt viel Spekulationen begehen, aber Gott hat Fakten geschaffen. Gott hat die brutale Macht des Todes sichtbar, nachweisbar durchbrochen. Er hat Jesus aus dem Grab rausgeholt. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat bewiesen, dass er die letzte und entscheidende Macht ist, mit der jeder rechnen muss. Und er hat gesagt, dass dieser Jesus der Richter am Ende der Tage sein wird, der über jeden einzelnen Menschen das entscheidende Urteil sprechen wird. Und in diesem Moment beginnen die Jünger etwas davon zu ahnen. Und der Auslöser ihrer Furcht ist die plötzliche Einsicht in die Autorität und in die Schöpfermacht geben. Und wissen Sie, diese spontane Reaktion, diese heilige Furcht ist nicht übertrieben, sie ist angemessen. Sie ist sehr realistisch. Warum? Weil der heilige Gott eine Bedrohung für jeden von uns darstellt, solange wir nicht mit ihm versöhnt sind. Gott ist nicht einfach nur der liebe Gott, der, wenn es einem schlecht geht, ein paar Pflaster auf die Wunden klebt. Und ansonsten, nimmt er das so hin, dass wir eigentlich unser Leben ohne ihn leben, dass wir ihn vielleicht ab und zu mal aus der Schublade holen, wenn wir Angst vor einer Prüfung haben oder Sorge um einen lieben Menschen oder gerade aus anderen Gründen irgendwie mit unserem Leben nicht klarkommen und dann darf er mal einen kurzen Auftritt in unserem Leben zugestellt bekommen. Und ansonsten machen wir die Schublade wieder zu. Wir leben unser Leben so, als ob wir die Götter unseres eigenen Lebens wären. Als ob wir bestimmen können. Als ob wir unsere Ziele selber festlegen können. Und als ob wir es nicht nötig hätten, uns vor dem zu beugen, dem wir alles verdanken und dem unser Leben gehört. Vor dem Gott, der das Meer und die Wellen kontrollieren kann, sollte man sich klugerweise fürchten. Und wenn Sie sich noch nie vor diesem Gott gefürchtet haben, dann haben Sie möglicherweise noch nicht verstanden, wer dieser Gott ist. Sie können mit dem nicht spielen. Jeremia hat das schon im Alten Testament gesagt. Er sagt Gott, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, wenn ich dem Meer den Sand zur Grenze setze, wohin es bleiben muss. Und wenn es auch auffällt, das Meer so vermag es doch nichts gegen mich. Und wenn seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber hinausgehen. Gott sagt, die Tatsache, dass ich den Wellen und den Meeren biete, sollte euch nachdenklich machen und zu der Einsicht bringen, dass ihr es eigentlich nötig hättet, mich zu fürchten. Weil derjenige, der unversöhnt mit mir über die Ziellinie seines Lebens geht, am Ende verloren sein wird, am Ende ausgeliefert sein wird im Gericht des heiligen Gottes, das wir verdient haben, weil wir ihm und seine Liebe mit Füßen treten. Weil wir so leben, als ob er nicht da wäre oder ein harmloser Zuschauer des Weltgeschehens. John MacArthur, der amerikanische Theologe, hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, schlimmer, und das ist die Erfahrung der Jünger hier, schlimmer als einen Sturm außerhalb deines Bootes zu haben, ist es Gott innerhalb deines Bootes zu haben. Ich will das nochmal sagen. Schlimmer als einen Sturm außerhalb deines Bootes zu haben, ist es Gott innerhalb deines Bootes zu haben, weil du nicht zu Gott passt, weil du ihm nicht gerecht wirst und weil du keine Chance hast vor seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Und erst wenn uns das klar wird, fangen wir an zu verstehen, warum wir Jesus brauchen. Erst wenn uns das klar wird, fangen wir an, was es bedeutet, gerettet zu werden. Und warum es nötig war, dass Jesus an diesem Kreuz von uns gestorben ist. Weil unsere Situation vor dem heiligen Gott so ist, wie sie ist. Und warum wir einen brauchten, der das wegtragen konnte, was wir nicht mehr wegtragen konnten, weil unser Leben verwirrt war, nämlich unsere Schuld und unsere Wahrscheinlichkeit. Und er hat das stellvertretend für uns. Die Strafe liegt auf ihm, sagt schon Jesaja, im Vorausblick auf das Kreuz, damit wir Frieden haben. Und durch seine Liebe sind wir geheilt. Ich fasse zusammen. Dieser dramatische Bericht über diese Stunden auf dem See Genezareth hat uns heute zwei Arten von Furcht vor Augen geführt. Zwei Arten von Furcht, die Jünger genauso betroffen haben wie uns heute. Das erste ist eine Furcht, die jeder kennt. Das ist diese hilflose Furcht. Und diese Furcht wird ausgelöst durch Stürme aller Art, durch Bedrohungen, die jeder von uns erlebt, schwere Prüfungen, Krankheit, Depressionen, drohende Arbeitslosigkeit. Manche fürchten sich auch vor bestimmten politischen Entwicklungen von innen und von außen, die manchmal genauso urplötzlich aufkommen wie dieser Sturm. Und ich sage das nochmal, diese Furcht kennt auch solche Leute, die Jesus mit dem Mut haben. Also ich meine solche Leute, die echte Christen sind. Der Jesus hat es mal ganz deutlich gesagt, in Matthäus 16, Vers 33, hat gesagt, in der Welt zu sein, Leute, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört doch dazu, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch kein Zeichen dafür, dass ihr nicht ernst seid mit eurem Glauben. In der Welt habt ihr Angst, sagt ihr aber, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ihr seid, wenn ihr zu mir gehört, in der Hand des Herrn aller Herren. Und ihr dürft euch darauf verlassen. Ich habe die Welt überwunden, dass ich dein Leben mitten in diesen Stunden festhalten werde. Dass ich dich nicht loslasse. Und dass du nicht scheitern kannst. Ja? Und Jesus lässt diese Furcht manchmal zu. Manchmal schickt er uns sogar in solche Situationen rein. Dann will man das. Wenn ich sage, Leute, der See wird unruhig, bleibt immer dran. Weil er will, dass ihr mein Glauben daran wächst. Und weil er will, dass wir merken, Jesus stärker als der Sturm. Stärker als die brutalsten Stürme. Denn er ist der Schöpfer. Und er hat es garantiert. Er hat garantiert, du wirst diese Welt keine Sekunde früher verlassen, als er es vorgesehen hat. Du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen, er hat gesagt, wer zu mir gehört, den lass ihn los. Und Paulus konnte das mit dem Fall in Zeit schreiben, in Römer 8, 28, dass denen Gott ihm alle Dinge zum Besten geben. Und Jesus kann bis heute mit seinem Machtwort jede Situation wenden, das musst du wissen. Er kann jede Situation wenden, gegebenenfalls von einer Minute auf die andere. Er kann das. Und wenn es gut für dich ist, wird er es tun. Und wenn er es nicht tut, darfst du wissen, dass er das Beste und Richtige mit dir macht. Und dass er dich nicht überfordert. Und deswegen dürfen wir uns auch in dieser hilflosen Not jederzeit mit unseren ganzen Verzweiflungsrufen zu ihm flüchten und ihm das anvertrauen. Aber wie steht es nun mit dieser zweiten Furcht? Eine Furcht, die jeder kennen sollte. Liebe Leute, diese Furcht überfällt uns in dem Moment, wo wir die Jünger im Predigtext begreifen, dass es einen heiligen und mächtigen Schöpfer Gott gibt. Dass es den Herrn gibt, seht euch diese Machtwort an zum Sturm, vor dem ihr mit Hut so klein dasteht. Und dass dieser Gott Zugriff auf uns hat, dass er nah an unser Leben herankommt, wie die Jünger plötzlich begriffen, Gott ist bei uns. Und wenn uns dann hoffentlich klar wird, dass wir so von diesem Gott nicht bestehen können werden. Mit unserer Gottlosigkeit. Vielleicht sind wir vor anderen Menschen, stehen noch ganz gut da, finden uns vielleicht gut bürgerlich oder nett und human oder auch irgendwas kommt, vielleicht was auch immer. Aber vor Gott stehen wir da, vor seinem heiligen, vollkommenen Anspruch. Und von diesem Anspruch habe ich keine Chance. Ich muss nur mal in den Spiegel schauen, in dem Jesus Gottes Anspruch zusammengefasst hat. Du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wenn ich in diesen Spiegel reingucke, braucht mir niemand mehr davon zu überzeugen, dass ich drin bin. Dass ich Gott unendlich viel schuldig bleibe. Herr, dein Meer ist zu groß und mein Boot ist zu klein. Johannes Calvin hat es wunderbar auf den Punkt gemacht. Er hat gesagt, nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Begrenztheit, bis er sich selbst im Gegensatz zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Ich sage das nochmal. Nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Begrenztheit. Also wir finden uns immer noch alle irgendwie toll, mehr oder weniger. Zumindest so ziemlich gut. Ehrlich. Und kann nie verantworten, wie sich selbst der Kontrast zur Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Und dann erkennen wir plötzlich unsere ganze Erbärmlichkeit. Dass all das, was wir für super gut und human und sonst was halten, dass das in so einem Lüftchen an ihnen pustet, ziemlich schnell sich zusammenbricht. Und wenn wir das begriffen haben, dann hören wir endlich, dass diese Rettungsbotschaft, die Jesus da ständig uns zuruft und aussendet mit einer ganz anderen Dankbarkeit, dass dieser Schöpfer, von dem wir nicht den Hauch einer Chance hätten, uns zuruft, du mich mit deiner Lösung. Ich will dich retten, ich will dich vergeben. Und es gibt nur einen einzigen Fluchtort, wo du vor dem Sturm sicher bist. Und das ist der eine, der den Sturm gebietet. Das ist der einzige Fluchtpunkt, den wir haben. Jesus Christus höchstpersönlich. Und dort bist du vor dem Sturm sicher, wenn du dein Leben dem gibst, der den Sturm gebietet. Und dann verstehst du, was Paulus damit meint, wenn er sagt, durch Jesus bekommen wir Frieden mit Gott. Und ich darf wissen, dass der heilige, allmächtige, vollkommene Schöpfer des Universums, dem ich mein ganzes Leben verdanke und dem ich unendlich viel schuldig geblieben bin, dass er mich trotzdem ansieht als der, der mich vergibt. Dass er mich in seine Arme nimmt als sein Kind. Dass er sagt, und du gehörst hier zu mir und ich werde dich nie mehr loslassen. Und Jesus ist der Einzige, der uns diesen Zutritt verschaffen kann. Der Sohn Gottes, der sein Leben für uns gab. Und das ist die ehrliche Frage, die jeder von uns sich stellen muss, wenn er mit dieser Situation konfrontiert wird, die uns in diesen wenigen Federstrichen, in diesen wenigen Versen Markus vor Augen gemalt hat. Und er konnte das besonders spannend, weil er von Petrus Infos hatte, der damals dabei gewesen war. Das ist die Frage, die jeder von uns klären muss, ehrlich beantworten muss, zunächst mal für sich selbst und dann vor allem vor Gott. Bin ich eigentlich so von diesem allmächtigen Gott erschrocken? Das heißt ja nicht, dass ich Angstschreie ausgestoßen habe. Aber ist mir das klar, dass wenn der Sturm seines Gerichtes kommt, ich dann keine Chance habe? Ist mir das klar, dass nur der den Sturm gebietet, mich retten kann? Weil er derjenige ist, der mich alles gegeben hat. Und der sein Leben voll in die Waagschale geworfen hat. Am Kreuz die Strafe für mich und für sie getragen hat, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Damit Gott uns vergeben und trotzdem heilig bleiben kann. Gott ist heilig, verstehen Sie? Gott kann nicht einfach durch die Finger drücken und hören, lässt wohl immer, dass er sich bemüht, nehme ich ihn auf. Dann würde Gott aufhören, Gott zu sein, verstehen Sie? Gott ist heilig. Und Gott ist vollkommen. Und deswegen muss unsere Schuld gerichtet werden. Gott, der Allmächtige, kann uns nur deshalb gnädig sein, weil er selbst in seinem Sohn Jesus die Strafe getragen hat, die uns in die Hölle gebracht hat. Und deswegen möchte ich Ihnen Mut machen, wenn Sie diesen Schritt zu Jesus noch nicht gegangen sind, dass Sie das klären für sich. Es geht nicht um irgendwelche frommen Sprüche, sondern es geht um die Wirklichkeit Ihres Lebens, von der Instanz, die am Ende als Einzige. Und wenn Sie das für sich persönlich so sagen können, sagen, jawohl, mein Leben gehört Jesus, ich habe das eingesehen. Mir ist das klar, dass ich ihm keine Chance habe. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Ich bin diesen Schritt zu ihm gegangen. Diesen Schritt zu gehen ist praktisch, technisch, wenn ich das mal sagen darf, nicht schwierig, weil Jesus nicht weiter entfernt ist als ein Gebet. Er hat versprochen, dass er wird, wenn sie ihn anruft. Es ist eine Sache zwischen ihm und dir. Und zwischen ihm und dir muss sie auch geklärt werden. Da kann niemand sie vertreten. Da kann ihre Frau Oma und ihr ernsthaft gläubiger Vater kann da nichts machen. Das können nur sie selbst vor Jesus nehmen. Manchmal kann es hilfreich sein, dass man, wenn man bestimmte Fragen noch hat, einen anderen Christen einfach mal anspricht und sagt, hey, kannst du das mal erklären? Können wir möglicherweise zusammen gehen? Die Menschen können uns kleine Hilfestellungen leisten. Aber die eigentliche Sache geschieht nur zwischen dir und Jesus. Und wenn du diese Furcht, die jeder haben sollte, die jeder irgendwann mal bekommen sollte, wenn die dich dazu gebracht hat, dein Leben bei Jesus in Sicherheit zu bringen, nichts anderes dich wirklich mehr umwerfen. Und deswegen schließe ich mit einer sehr harten Sache, die eine junge Familie aus unserer Gemeinde jetzt im November erlebt hat. Sie sind beteiligt in einem Gemeindeaufbauprojekt einer Tochtergemeinde von uns in Bielefeld. Und an einem Vormittag im November, die Mutter ist mit zwei der Kinder im Auto unterwegs, mit dem fünfjährigen Levin und dem zweijährigen Hannah. Und bis heute ist nicht ganz klar, wie das passieren konnte. Sie wird wahrscheinlich von der Sonne geblendet, verliert die Spur und prallt frontal mit einem Bus, mit einem großen Bus zusammen. Schlimmste Verletzungen. Mutter und Kinder werden in die nahegelegene Klinik in Wedel, hier für Wedel gebracht. Und dort stirbt 5 Tage später die kleine Anna, 2 Jahre. Wedel überlebt das Ganze. Er hat eine Verletzung, aber heute spricht er schon wieder fröhlich herum. Und bei der Mutter, bei Susi, ist es mehrere Tage nicht klar, was werden wird. Es besteht Schlaganfallgefahr, sie liegt im Koma, endlich viel Knochenbrüche. Und viele haben für sie gebetet und mit ihr gebannt. Und die Susi ist wie durch ein Wunder wirklich durchgekommen. Heute läuft sie schon wieder und kann nur staunen, wie in kurzer Zeit Gott sie wiederhergestellt hat. Der kleine Leben hat ziemlich einfache Verletzung überlebt. Nun steht die Familie da. Und ich denke, niemand von uns, der noch kein Kind verloren hat, ich habe es auch noch kein Kind verloren, kann im Letzten wirklich beurteilen, was da passiert, was für ein Sturm da losbricht. Und diese Familie, der Vater, der in unserer Gemeinde eine wichtige Verantwortung trägt, haben es aber immer wieder bezeugt, bis heute, wie Jesus sie durchgetragen hat. Meine Frau und ich waren vor wenigen Tagen noch bei in Bielefeld, haben sie besucht. Und da haben die beiden uns nochmal gesagt, ja, es ist jetzt, gerade wenn jetzt der Abstand größer wird zu diesem Ereignis, es manchmal wird einem erst bewusst, was da eigentlich passiert ist. Aber das können wir sagen, Jesus ist treu. Und wenn wir ihn und sein Wort nicht gehabt hätten, wären wir verzweifelt an dieser Situation, wir wären zerbrochen an dieser Situation. Aber wir merken, wie er uns durchdreht. Und wir sehen jetzt im Nachhinein an ganz vielen Stellen, wie Jesus diese Situation, von der wir nicht wussten, dass wir darauf zuliefen, wie er sie vorbereitet. Die uns bestimmte Hilfen vorab schon zur Verfügung gestellt hat, ohne die wir das jetzt gar nicht durchstehen können. Und wir sind betrost, wir sind in aller Traurigkeit betrost, weil wir merken, dass er uns durch die Stürme trägt, dass er stärker ist als dieses grauenvolle Unglück, das uns getroffen hat. Und wir merken, dass er uns festhält, dass er uns den Glauben bewahrt, dass er uns getrost macht. In aller Traurigkeit, dass er wirklich durch die Stürme hindurch trägt. Und dadurch kommt diese junge Familie, die so stark herausgefordert ist in diesen Monaten, schon für viele, ich weiß nicht, für viele zu einer sehr, sehr starken Ermutigung werden und auch zu einer starken Herausforderung zu sagen, was ist das für ein Gott, der Menschen auch in einer solchen Situation bewahrt und durchträgt und der ihnen die Kraft gibt zu sagen, ja, wir wissen uns gehalten, wir wissen uns getragen, weil Jesus stärker ist als der Sturm. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du wirklich lebst. Dass das, was wir heute Abend so intensiv zu verstehen versucht haben, dass das wirklich so passiert ist. Wir danken dir, dass du derselbe bist heute, wie du damals warst. Wir danken dir, dass du nach deiner Kreuzigung die brutale Macht des Todes endgültig gebrochen hast, wie du auferstanden bist. Und wir danken dir dafür, dass auch wenn wir dich jetzt mit unseren Augen noch nicht sehen, dass wir wissen dürfen, dass du unsere Gebete hörst, weil du es versprochen hast. Und dass du da bist und dass du die Leute, die sich auf dich verlassen, nicht enttäuschst, Herr. Und so bitte ich dich, hilf uns, Herr, und jedem von uns in den Stürmen, die ihn bedrohen, durch die er schon durch musste und noch in der nächsten Zeit vielleicht durch gehen müssen wird, Herr. Hilf uns, dass wir das dann auch so erfahren, dass du uns festhältst. Und danke, dass wir das schon oft erfahren durften, dass du treu bist, dass du uns nicht alle Probleme abhältst, aber dass du es für die, die mir in ihr Vertrauen am Ende gut ausgehen lässt. Und Herr, so bitte ich, dass du jedem von uns die Ehrlichkeit schenkst, klar zu erkennen, wo er zurzeit steht. Ob er sein Leben immer noch auf eigene Faust meint, bewältigen zu können. Ob er ohne deinen Schutz und deine Vergebung in seine Zukunft hineingehen will. Oder ob er diesen Schritt zu dir schon getan hat. Danke, dass du da bist. Und dass du versprochen hast, dass wir aufrichtigen Herzens zu dir kommen. Und um deine Rettung.